So, jetzt eben für guten Abend miteinander, ist noch ein bisschen früher. Guten Morgen passt auch nicht. Also, grüezi miteinander. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mal schauen, ob die Folie kommt. Ah, muss ich hinschalten, okay. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, der Arbeitstitel der heutigen Predigt. Wir wollen heute gemeinsam zwei Bibelstellen aus der Bergpredigt betrachten, in denen Jesus Aussagen des Alten Testaments aufnimmt und für seine Zuhörer unerwartet interpretiert. Beide Stellen haben dieselbe Einleitung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Es geht hier um zwei Stellen, nämlich über die Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und über die Feindesliebe. Die entsprechenden Stellen sind angegeben. Über die Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das Berühmte, steht im dritten Buch Mose, Kapitel 24, in den Versen 19 bis 20. Und über die Feindesliebe, wir kommen noch dazu, 3. Mose 19, Vers 18. Also, gelegentlich höre ich Formulierungen wie der Gott, wie er im Alten Testament beschrieben wird, oder der Gott der Liebe, wie er im Neuen Testament dargestellt wird. Ja, haben wir es mit zwei verschiedenen Göttern zu tun? Mit zwei verschiedenen Gottesbildern? Man könnte fast den Eindruck bekommen, Gott hätte zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament Urlaub gemacht und sei verändert wieder zu den Menschen zurückgekommen. Dabei legt aber die Bibel eindeutig Zeugnis ab. Wir lesen in Maleachi, Kapitel 3, Vers 6, ich, der Herr, wandle mich nicht. Und im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe, auch in alle Ewigkeit. Aber damit bleibt natürlich die Frage sehr berechtigt, wie passen die beiden Aussagen zueinander, Auge um Auge und liebet eure Feinde. Also, beginnen wir. Auge um Auge. Ich lese aus 3. Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 19 und 20. Bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei, so soll man ihm das tun, was er getan hat. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man auch ihm zufügen. Diese Aussage finden wir an mindestens zwei weiteren Stellen im Alten Testament. Also diese Aussagen oder diese Aussage, die wird von Nichtchristen ja sehr gerne zitiert. Auge um Auge, Zahn um Zahn, was für ein brutaler, barbarischer und unbarmherziger Gott. Aber schauen wir uns doch die Verse und ihre Bedeutung, vor allem in der Zeit, wo sie geschrieben wurden, etwas genauer an. Ursprünglich war das nämlich ein sehr humaner Grundsatz. Klingt komisch, oder? Ursprünglich war das ein sehr humaner Grundsatz. In der Rechtssprache heißt das Jus Talionis, also das Recht auf Vergeltung. Dieses Vergeltungsrecht hat aber zwei wichtige Ziele, nämlich die Strafe soll angemessen sein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, wenn du mir einen Zahn ausschlägst, dann darf ich dir nicht gleich das ganze Gebiss raushauen. Die Strafe darf nicht härter ausfallen als das Verbrechen. Vergeltung ist wichtig, aber eben in klaren Grenzen. Und diese Aussage, dieses Gesetz, dieser Grundsatz sollte noch etwas anderes bewirken. Nämlich, er sollte Selbstjustiz ausschließen. Das Vergeltungsrecht gehört in Israel zum öffentlichen Recht. Vergeltung durfte also nicht von Privatpersonen ausgeübt werden, wie im Wilden Westen. Stattdessen waren in Israel spezielle Richter dafür zuständig. Das richtete sich auch gegen Stammesfehden und Blutrache. Rache kannte nämlich oft keine Grenzen und wurde schnell zu einem echten Gemetzel, wo sich Familien gegenseitig ausgelöscht haben. Und es gibt auch heute noch Kulturkreise, wo das auf Familien- und Stammesebene üblich ist und kein Ende hat. Aber Gott sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn und nicht mehr. Bildlich gesprochen, noch einmal, wenn du mir einen Zahn ausschlägst, darf nicht ich dir einen Zahn ausschlagen, sondern das übernimmt der Staat nach einer gerichtlichen Anhörung. Im Regelfall wurde dieses Gesetz aber nicht wörtlich angewandt. Derjenige, der einen Schaden verursacht hat, musste mit Geld oder Ähnlichem wiedergutmachen, also etwa 2 Ochsen, 2 Kühe für ein Auge. Und das war so etwas wie eine Lebensversicherung, nämlich dass es nicht immer hin und her geht und immer sich aufschaukelt. Der Vorteil dieser Gesetzgebung war, der Geschädigte bekam Gerechtigkeit und der Täter musste keine Blutrache fürchten, die vorher galt. Eigentlich eine recht moderne Gesetzgebung und der damaligen Zeit in vielem voraus. Wenn Gott Mose diese Vorschrift gegeben hat, und jetzt aufgepasst, dann nicht, weil Gott von seinem Charakter her so wäre, sondern weil die gefallene Welt nach menschlichem Denken funktionieren muss und nicht mehr so funktioniert, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Der Grundsatz dieser angemessenen Vergeltung entspricht den Regeln der gefallenen Welt. Ich möchte euch eine Geschichte, eine wahre Geschichte aus meiner eigenen Familie erzählen. Meine älteste Tochter spielte als 4-Jährige an der Schaukel am Spielplatz mit einem anderen Mädchen. Ihr entglitt die Schaukel und traf das andere Mädchen am Kopf. Also nichts Ernsthaftes, einfach eine kleine Schürfung. Ich wollte mich bei dem Mädchen und bei ihrem Vater entschuldigen und läutete bei deren Wohnung. Der Vater, heute würde man sagen mit Migrationshintergrund, nahm meine Entschuldigung aber nicht an und meinte, wenn meine Tochter bluten, deine Tochter auch bluten. Ich war wie vor den Kopf gestoßen und gab zu bedenken, ja, was wäre denn, wenn der Unfall ernsthafter gewesen wäre? Und seine Antwort war wörtlich, wenn meine Tochter tot, deine Tochter tot. Ich habe mich nochmals entschuldigt und ging fassungslos weg, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Schauen wir mal, was Jesus dazu sagt. Ich lese aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 38 und 39. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch dar. Also Jesus stellt wieder alles auf den Kopf, wie so oft. Er redet ganz anders, als die Leute das eigentlich von ihm erwarten. Jesus beginnt mit einem Zitat aus dem Alten Testament. 3. Mose 24, 19 bis 20. Ihr habt gehört, das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und eben, wie reagiert jetzt Jesus darauf im Vers 39 von Matthäus 5? Er sagt, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Also, wenn wir das bisher richtig verstanden haben, dann wollte das Alte Testament bereits die Rache eindämmen. Jesus spitzt das aber noch weiter und zu und sagt, ihr sollt überhaupt nicht widerstehen dem Bösen. Ja nun, also wenn man diesen Satz aus dem Zusammenhang herausreißt, dann könnte er völlig falsch verstanden werden. Manche meinen, Jesus fordert hier völlige Passivität. Also Christen sollen das Böse einfach gewähren lassen und abwarten, ob Gott etwas dagegen tut oder nicht. Da ist ein Überfall auf der Straße. Christen bleiben ruhig stehen und schauen zu. Gott wird das ja schon richten. Aber ebenso ist das natürlich nicht gemeint. Jesus hat ja selbst dem Bösen aktiv widerstanden. Jesus hat Missstände benannt. Er ist manchmal auch handgreiflich dagegen vorgegangen, wenn wir daran denken, wie er den Tempel ausgeräumt hat und die Händler rauswarf. Das Neue Testament sagt immer wieder, dass wir auch innerhalb der Gemeinde nicht einfach alles zulassen dürfen, sondern wir müssen widerstehen, wenn sich zum Beispiel falsche Lehre einschleicht. Also, du sollst dem Bösen nicht widerstreben oder widerstehen, heißt nicht, du sollst alles Böse gewähren lassen, sondern es heißt, überlass das der Obrigkeit. Der Obrigkeit im Staat und der Leitung in der Gemeinde. Jesus hat die staatliche Gewalt nie in Frage gestellt. Und auch Paulus, etwa im Römerbrief Kapitel 13, hat eindeutig die Staatsgewalt als in Ordnung bezeichnet. Er schreibt in Römer 13 sinngemäß, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Sie, nicht wir. Jesus fordert einfach zu einem ganz anderen Lebensstil auf als dem üblichen. Und wir fragen, was ist das für eine Grundhaltung? Und jetzt wird es eben spannend. In Vers 39 haben wir schon gehört, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete auch die andere dar. Also ich denke, das Schlagen ins Gesicht, die Ohrfeige, war eine große Demütigung, die man einem Juden antun konnte. Und wenn Sie jemanden auf seine rechte Backe schlagen wollen, und es wird hier vorausgesetzt, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind, also statistisch gesehen, das ist mein Metier, da bin ich zu Hause, sind etwa 11% der Weltbevölkerung sind Linkshänder. Aber eben, die meisten sind Rechtshänder. Und dann, wenn Sie den anderen auf seine rechte Backe schlagen wollen, dann müssen Sie mit der Rückseite der Hand schlagen. Und das gilt natürlich noch mehr als Demütigung und als entehrend. Ja, und Jesus geht ja noch weiter und sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch noch die linke hin. Also anstatt eine Vergeltung für die erlittene Ohrfeige zu fordern, verlangt Jesus, sich nach so einer Demütigung hinzustellen und direkt dasselbe noch einmal zu fordern. Freiwillig sich zum Gespött der Menschen machen. Das ist schon ein Hammer. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir unser Gegenüber mit dem Verhalten, das Jesus hier vorschlägt, völlig aus dem Konzept bringen und dass sich schlussendlich alles zum Besseren wenden wird. Wenn ich den Menschen, der mich demütigt, sogar provokant um mehr Demütigung bitte, wird er irgendwann einmal aufhören müssen. Weil weitere Demütigungen ohne Gegenwehr einfach keinen Spaß und keinen Sinn mehr machen. Und ich habe schon gewonnen. Dazu ist fast sicher, dass dieser Mensch darüber ins Fragen kommt, wie so ein Verhalten, wie so eine Reaktion überhaupt möglich sein kann. Und das könnte für diesen Menschen der erste Schritt zu einer Beziehung mit Gott sein. Jesus ging über das Gesetz weit hinaus und ruft zu einer höheren Gerechtigkeit, indem er die Vergeltung an sich eigentlich abschafft. Er zeigt seinen Jüngern, das heißt ja, euch wurde gesagt, nicht? Er sagt seinen Jüngern, dass Rache zwar einst vom Gesetz erlaubt wird, aber jetzt das Erdulden durch die Gnade möglich geworden wäre. So viel zur Rache. Nun zum anderen Vers über die Feindesliebe. Ich lese aus 3. Mose Kapitel 19, Vers 18, habe ich bisher noch nicht vorgelesen heute. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also nirgendwo ruft das Alte Testament zum Hass gegen die persönlichen Feinde auf. Auch hier nicht, auch in diesem Satz nicht. Du sollst nicht Rache üben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber die verbreitete Volksmeinung und die Schriften mancher Theologen sagen das anders. In den Schriften der Essener, wir kennen das vom Qumran, steht der Satz, sie sollen lieben alle Söhne des Lichts und hassen alle Söhne der Finsternis. Liebe deine Freunde, hasse deine Feinde. Also das klingt ganz logisch und ganz einfach, aber nicht für die, die mit Jesus leben wollen. Jesus nimmt diese Aussage auf. Jesus nimmt diese Aussage auf und sagt in Matthäus Kapitel 5, Verse 43 bis 45, ihr habt gehört, also wieder einmal, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also es ist ganz wichtig, Jesus zitiert 3. Mose 19, 18 mit dem Kernsatz, du sollst deinen Nächsten lieben. Aber die Fortsetzung in Jesu Aussage und deinen Feind hassen steht nicht im Alten Testament, sondern Jesus zitiert damit die allgemein gängige Interpretation, die Volksmeinung. Und Jesus stellt sich dieser Meinung entgegen. Ich lese den Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Wie kann das gehen? Sehen wir genau hin. Jesus verlangt nicht, dass ich meinen Feind sympathisch finden muss. Das steht hier nicht. Was heißt lieben in dem Zusammenhang? Wir kennen ja diese unterschiedlichen Übersetzungen aus dem Urtext. Also das heißt nicht den anderen mögen, weil er so attraktiv oder so freundlich ist, sondern die Liebe sieht das, was der andere braucht. Das ist die Liebe, die Jesus meint. Und das ist genau die Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Jesus ist doch nicht auf diese Welt gekommen, weil diese Welt so schön und so friedlich war, sondern weil sie so kaputt war. Unsere Welt war doch nicht attraktiv für Jesus, sondern er kam, weil unsere Welt ihn brauchte. Das ist die Liebe, die Jesus meint. Und als er für uns starb, macht er das nicht, weil wir so ehrenwerte und heilige Leute gewesen wären, sondern weil wir so verlorene Menschen waren. Darum starb er. Die Liebe, wie Jesus das meint, gibt nicht zurück, was der andere verdient. Die Liebe sucht das Wohl des anderen. Die Feindesliebe, das klingt paradox, nicht? Die Feindesliebe sucht das Wohl des Feindes. Sie lässt den Feind nicht einfach gewähren, aber sie sieht in dem Feind den Menschen, der Gott braucht. Den Menschen, der vielleicht gefangen ist in seinem Hass, in seinem Irrtum, in seiner Sünde. Und Jesus zeigt hier, Feindesliebe ist nicht irgendein gefühlsmäßiger Krampf, sondern dass ich für den Feind etwas tue. Und das Wichtige, was ich für ihn tun kann, steht noch im selben Vers 44. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Also, unsere Gefühle, die können wir nicht plötzlich verändern. Aber mit dem Beten können wir ja schon anfangen. Wer fällt dir gerade ein? Also dir, ihr kennt das ja nicht, da steht der Prediger, Verkündiger, Pastor, wie auch immer, nicht wahr? Und dann denkt jeder an einen anderen, oder? Also an seinen Nachbarn oder seine Eltern oder irgendeinen Freund, der sagt, oh, der sollte jetzt da sitzen, der sollte das hören, was der da vorne sagt, oder? Aber ich spreche dich persönlich an, jeden von euch persönlich. Wer macht dir zurzeit das Leben schwer? Das muss ja nicht gerade dein Todfeind sein. Feindschaft hat ja verschiedene Grade. Jesus sagt, fang heute an. Fang heute an, diesen Menschen zu lieben. Ich weiß, das ist oft das Fernliegendste, was du dir vorstellen kannst. Aber genau das sollst du tun. Nicht empfinden, sondern tun. Jesus sagt, fang an. Fang an, für diesen Menschen zu beten, der dich so furchtbar ärgert oder nervt oder unterdrückt. Und warum fällt uns das so schwer? Warum machen wir das so selten? Und der Grund ist eigentlich immer derselbe. Unser störrisches, unser mächtiges Ich. Und die Frage ist, wie komme ich los von diesem Ich? Rede mit Jesus. Sage ihm, Herr, du, Jesus, musst selbst in mein Leben hineinkommen. Du musst es von innen heraus neu machen. Du musst über mich bestimmen, du musst mich führen und du musst mein Ich stoppen. Du musst dieses Ich zum Schweigen bringen in mir. Ich bin bereit, dieses mächtige Ich aufzugeben, aber ich kann das nicht aus eigener Kraft. Bestimme du über mein Leben und mach du mich frei von mir selbst. Also ich glaube, das ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch frei wird von sich selbst. Aber dieses Wunder kann auch heute am Nachmittag, heute am Abend passieren. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das fordert Jesus in Vers 44. Und wir haben jetzt von der Feindesliebe gesprochen. Ein hoher Anspruch. Aber halt, ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Also klar, als Verkündiger hat man so den Vorteil, nicht mal so einen Wissensvorsprung, aber ich muss euch sagen, in der Vorbereitung dieser Predigt war ich bei dieser Stelle so sehr mit der Feindesliebe beschäftigt, dass ich etwas anderes, mindestens so Wichtiges, vorübergehend aus den Augen verloren habe. Und ich war erschrocken darüber. Viele von euch werden, ich hoffe es, meiner Aufforderung gefolgt sein und haben spontan studiert, wer denn nun gerade euer Feind ist. Ich habe schon gesagt, das muss ja nicht euer Todfeind sein. Jemand, der euch das Leben schwer macht. Ihr habt vielleicht verzweifelt überlegt, wie man diesen Menschen nun lieben und für ihn beten kann. Und so ist es mir auch ergangen. Aber ich sagte euch schon, ich bin erschrocken. Warum bin ich erschrocken? Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, ich aber sage euch. Wenn man das richtig liest, dann setzt Jesus die Nächstenliebe als selbstverständlich voraus. Nicht? Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, ich aber sage euch. Da stand ja schon im Alten Testament, du sollst deinen Nächsten lieben, das ist ja klar. Darüber muss Jesus nicht reden. Er konzentriert sich auf das Nicht-Selbstverständliche, nämlich die Feindesliebe. Aber ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, was ich euch damit jetzt sagen möchte. Wir können über die Feindesliebe nachdenken, wir können studieren, wer uns das Leben schwer macht, wie wir für den beten können. Ja? Aber an dem Punkt musste ich eigentlich schwer schlucken. In Matthäus 22, 37 bis 40, Jesus setzt die Nächstenliebe, also nicht die Feindesliebe, die Nächstenliebe als selbstverständlich voraus. Und da ist jetzt die Frage, ist sie das bei mir? Ist sie das bei dir? Denn auch mit der Nächstenliebe tue ich mir manchmal schwer. Bei vielen Menschen um mich herum, die mir wichtig sind, die es verdient haben, von mir geliebt zu werden, tue ich mich manchmal schwer, sie wirklich zu lieben. Ihnen die Achtung, die Aufmerksamkeit und den Respekt entgegenzubringen, den sie verdienen. Und wenn mir das mit der Nächstenliebe schon so schwer fällt, wie soll das dann mit der Feindesliebe klappen? Man muss wohl wirklich anerkennen, was Jesus hier verlangt, kommt schon einem Meisterstück gleich. Eine Person zu lieben, die mein Feind ist. Kann ich so starke Gefühle wie Zorn, Hass, Trauer, Wut einfach so in Liebe ummünzen? Ummünzen, also die Münze neu prägen, nicht? Ich glaube, so einfach geht das nicht, aber es geht. Und ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, der wird entweder unter Amish Grace, der Titel vom Film heißt Amish Grace, es gibt den genau gleichen Film noch mit dem deutschen Titel Wie auch wir vergeben. Kennt das jemand? Nur eine Person. Ist es wert zu sehen, Amish Grace, also die Gnade der Amischen, es geht um die Amischen, nicht wahr? Da erschießt jemand von außen, erschießt 6 Kinder in der Schule, alles Amische. Und die Geschichte ist ergreifend und zeigt eigentlich davon, wie diese Menschen, also diese im Film, nicht wahr, wie die wirklich den Willen Gottes erfüllen. Nicht indem sie so einfach vergeben, sondern sie vergeben. Nachdem sie in sich gegangen sind, mit Gott gesprochen haben. Wie auch wir vergeben. Der Film lohnt sich. Spannend ist ja, was Jesus hier als Beispiel für die Feindesliebe aufführt. In Vers 45 heißt es, denn er, also Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also Gott selbst wird ja als Beispiel für die Feindesliebe angeführt. Wir waren Feinde Gottes. Wir haben uns gegen ihn und seine Herrschaft aufgelehnt. Wir haben seine Gebote missachtet. Wir haben seine Liebe abgelehnt, wir sind von ihm weggelaufen. Und trotzdem hat er uns bedingungslos geliebt, zum Glück. So, jetzt bleibt noch die Frage nach dem Wie. Unser Text belässt es bei einem einzigen Hinweis. Betet für eure Feinde. Segnet, die euch verfolgen. Und das ist der wichtigste Schritt. Das ist dieser erste Schritt. Und ich habe gesprochen von nicht nur fühlen, irgendeine Gefühlsduselei, sondern tun. Und der allererste Schritt ist einfach, für deine Feinde zu beten. Segnen, die euch verfolgen. Und wenn ich für einen anderen Menschen bete, wenn ich ihn vor Gott bringe, wenn ich ihn in Jesu Namen segne, dann wird mein Hass, mein Zorn, meine Wut ihm gegenüber automatisch abnehmen. Nicht verschwinden, aber abnehmen. Vielleicht hat der andere meine Liebe gar nicht verdient. Vielleicht sind meine Wut und der Hass berechtigt, aber für Gott und gesprochen durch Jesus spielt das überhaupt keine Rolle. Jesus folgt seinen Nachfolger auf, die anderen Menschen oder auch diese Menschen zu lieben. Und das können wir jetzt sofort tun. Ich gebe euch eine Aufgabe. Überlegt euch einen Menschen, den ihr als euren Feind bezeichnen könntet. Also eben, es muss ja nicht der große Krieg sein, der zwischen euch herrscht. Denkt an einen Menschen, wo euch der Umgang am schwersten fällt, der euch am meisten verletzt hat. Und dann betet ihr ihn. Betet für ihn jetzt sofort. Nicht erst nach der Predigt oder zu Hause. Jetzt. Das müssen keine großen Worte sein. Das kann mit einem tiefen Durchatmen verbunden sein. Es darf schwerfallen. Aber es muss gemacht werden. Jesus verlangt das als seine Nachfolger von uns. Jetzt. Ich gebe euch eine Minute der Stille dafür. Nutzt sie. Ich schließe dann mit einem kurzen Gebet ab. Und eine Minute, wenn man nichts tut, ist unheimlich lang. Aber eine Minute, wenn man für einen anderen Menschen betet, die geht sehr, sehr schnell vorbei. Danke, Herr Jesus, dass wir im Namen unserer Feinde vor dich treten dürfen. Danke, Herr Jesus, dass wir für unsere Feinde beten dürfen. Amen. Ich habe euch bekannt, dass ich manchmal meine Defizite bei der Nächstenliebe realisiere. Nicht über der ganzen Feindesliebe. Nicht? Ihr habt das, glaube ich, verstanden, nicht? Dass man die Nächstenliebe. Und ich möchte euch bitten, auch darüber, gebe ich jetzt nicht eine Minute Zeit dafür, aber ich möchte euch bitten, auch darüber nachzudenken, wie das bei euch ist. Einfach die Nächstenliebe, die Jesus gar nicht besonders anspricht, sondern er setzt sie als selbstverständlich voraus. So entlasse ich euch mit Jesu Anweisung in Vers 48. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In Jesu heiligem Namen. Amen.